Veg Up.
Ulms vegan-vegetarisches Radio.
Jeden vierten Donnerstag von 17 bis 18 Uhr.
Auf Radio Free FM.
Auf Fleisch verzichten?
Aber es schmeckt doch so gut.
Da kann man ja nirgends mehr essen gehen.
Ist das nicht ungesund?
Will man mir jetzt auch noch vorschreiben, was ich essen soll oder was?
Ich wüsste dann überhaupt nicht, was ich noch kochen sollte.
Was kann ich alleine schon ausrichten?
Ich esse ja sowieso fast kein Fleisch. Und wenn, dann immer Bio.
Aber es ist doch das Normalste der Welt, Fleisch zu essen. Das gehört doch dazu.
Ja, kein Fleisch zu essen ist so eine Sache. Und Menschen führen ganz unterschiedliche Gründe an, warum das für sie nicht in Frage kommt. Mit genau solchen Gründen wollen wir uns heute beschäftigen. Ihr seid hier bei Veg Up, einer ganz und gar fleischfreien Sendung. Und für euch im Studio sind heute Toshi
und Svenja. Und unser Thema heute ist die Psychologie des Fleischkonsums. Das heißt, wir befassen uns mal ganz intensiv damit, warum eigentlich die Mehrheit der Menschen immer noch Fleisch isst, obwohl es mittlerweile ja durchaus gut dokumentiert ist, dass die Fleischproduktion verheerende Konsequenzen für unser Klima und die Umwelt insgesamt hat.
Von den verheerenden Konsequenzen für die globale Nahrungsmittelsituation und insbesondere natürlich auch für die Tiere mal ganz zu schweigen. Außerdem sieht man mittlerweile selbst bei der Weltgesundheitsorganisation ein, dass übermäßiger Fleischkonsum alles andere als gesund ist.
Es gibt also zahlreiche gute Gründe, kein Fleisch zu essen. 90% der Deutschen tun es dennoch. Die Frage ist, warum? Das lässt sich doch sicherlich irgendwie psychologisch erklären.
Ja klar, und ich als Sozialpsychologin erkläre die Dinge auch ganz gerne mal psychologisch. Bei meiner Arbeit an der Uni habe ich mich tatsächlich ziemlich intensiv mit der Frage befasst, warum Menschen noch Fleisch essen. Und dazu ganz schön viele Studien gewälzt und mir Forschungsergebnisse angeguckt. In der heutigen Sendung werde ich euch 6 psychologische Erklärungen dafür geben, warum so viele Menschen trotz der vielen negativen Konsequenzen des Fleischkonsums immer noch auf ihr Schnitzel bestehen.
Was wir euch heute außerdem zu bieten haben, ist ein Rezepttipp, eine Ausgabe unserer neuen Rubrik Das Gegenargument. Dann stellen wir euch in unserem Vorortbericht das Ulmer vegane Kochkommando vor. Und natürlich gibt es ganz viel Musik von vegan-vegetarischen MusikerInnen.
Ja, und dabei kommen heute insbesondere FreundInnen der etwas härteren Schiene besonders auf ihre Kosten. Gerade im Punk- und Hardcore-Bereich gibt es ja einige Bands, die aus ihrem Veganismus keinen Hehl machen. Trotzdem ist es für uns manchmal nicht ganz so leicht zu recherchieren, welche Bands jetzt wirklich auf Fleisch verzichten. Bei der Band, die jetzt kommt, weiß ich aber aus ziemlich sicherer Quelle, dass die alle vegan oder vegetarisch leben. Mit dem Drummer habe ich mir nämlich immerhin 6 Jahre lang den Kühlschrank geteilt. Ihr hört jetzt ein bisschen Doom mit der leider mittlerweile aufgelösten Band Planks. Und nothing will ever change.
Das war die Mannheimer Band Planks und ihr seid hier bei Veg Up, Ulms vegan-vegetarischer Radiosendung. Unser heutiges Thema ist die Psychologie des Fleischkonsums und Toshi, die mit mir hier im Studio ist, beschäftigt sich als Sozialpsychologin schon lange damit, warum Menschen eigentlich immer noch Fleisch essen, obwohl mittlerweile so einiges dagegen spricht. Von ökologischen über soziale, tierethische bis hin zu gesundheitlichen Aspekten. Toshi, du hast 6 psychologische Gründe dafür ausgemacht. Nenn uns doch gleich mal den ersten.
Naja, ein Problem ist, dass bei vielen Leuten halt tatsächlich noch gar nicht angekommen ist, welche negativen Konsequenzen die Fleischproduktion so nach sich zieht. Für uns sind diese Informationen selbstverständlich. Und mittlerweile berichten ja auch viele Massenmedien darüber, dass Nutztierhaltung der Klimakiller Nummer 1 ist und dass Fleisch gar nicht so gesund ist und all diese Dinge. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass manche Menschen auf solche Informationsquellen halt gar nicht zurückgreifen oder dem Ganzen, wenn sie es hören, keinen Glauben schenken. Ich sag nur Lügenpresse. Und insgesamt rede ich dabei jetzt auch wirklich nicht nur von solchen Extremfällen, wie zum Beispiel dieser klassischen Frau bei Frauentausch, die meinte, dass Salami und Erdbeerkäse voller Vitamine und Nährstoffe sind.
Du meinst also, auch der deutsche Durchschnittsmensch weiß nicht wirklich Bescheid über die Konsequenzen der Fleischproduktion?
Na, ein diffuses Wissen liegt sicherlich bei vielen vor, aber die präzisen Zusammenhänge sind den wenigsten bewusst. In den letzten Jahren hat sich hier durch entsprechende Erläuterungen in den Medien und der Wissenschaft hoffentlich schon ein bisschen was getan. Aber es gab zum Beispiel 2008, und so lange ist das jetzt auch nicht her, sowohl in Australien als auch in der Schweiz jeweils eine repräsentative Untersuchung, in der die Menschen gefragt wurden, was ihrer Meinung nach im Bereich Ernährung den stärksten Einfluss auf die Umwelt hat.
Und auf das Thema Fleisch kamen dabei wenige?
Genau, die Leute hielten nämlich alle die Verpackung von Nahrungsmitteln für das umweltschädlichste in Sachen Ernährung. Aus einer ganzen Reihe von Faktoren haben sie Fleischkonsum als am allerwenigsten problematisch für die Umwelt eingeschätzt, und das in beiden Ländern.
Wow, also vor 8 Jahren, noch nicht lange her, und da war aber eigentlich schon bekannt, dass die Fleischproduktion massiv auf das Klima einwirkt und jede Menge Ressourcen und Energie verbraucht.
Eben. Und das sollte uns mal wieder zeigen, dass Aufklärung hier halt wirklich wichtig ist. Wir denken, das sei alles schon selbstverständlich, ist es aber nicht. Und natürlich sollten die Menschen über die Zusammenhänge Bescheid wissen. Wie sollten sie denn sonst eine bewusste, informierte Entscheidung treffen?
Na, bezüglich Aufklärung tun wir bei Wetchup ja bereits unser Bestes. Aber zurück zu den Gründen. Das fehlende Wissen ist also ein Grund dafür, dass so viele Menschen nach wie vor Fleisch essen. Nenn uns doch einen zweiten Grund.
Der zweite Grund klingt zunächst mal ein bisschen unlogisch oder auch trivial. Es essen so viele Menschen Fleisch, weil so viele Menschen Fleisch essen.
Ja, das musst du wirklich etwas genauer erklären.
Das hat jetzt was mit Normen zu tun. In der Psychologie unterscheidet man zwischen 2 Arten von Normen. Es gibt injunktive Normen, das ist das, was die meisten Menschen für richtig halten, und deskriptive Normen. Das ist das, was die meisten Menschen tun. Nun gehen die injunktiven und die deskriptiven Normen in Sachen Fleischkonsum halt ziemlich auseinander. Den meisten Menschen ist heute nämlich schon klar, dass es nicht besonders sozial erwünscht ist, wirklich viel Fleisch zu essen. Fleischkonsum wird heute ja schon von vielen Menschen als moralisch etwas fragwürdig eingestuft. Zumindest wenn er übermäßig ist. Die injunktive Norm geht also schon so ein bisschen in die Richtung Fleisch, nein, besser nicht, zumindest nicht so viel. Aber bei der deskriptiven Norm verhält es sich ganz anders. 90% der Deutschen essen Fleisch. In fast jedem Restaurant überwiegen die Fleischgerichte. Im Supermarkt reiht sich Fleischprodukt an Fleischprodukt. Die deskriptive Norm sagt uns also, Fleisch essen ist total normal, alle machen das. Und bei ihrem Verhalten orientieren sich die Menschen im Regelfall halt an den Normen, die sie wahrnehmen. Und die Menschen nehmen nun mal hauptsächlich wahr, dass Fleisch überall präsent ist. Das ist das Normale. Und das Normale wird halt gemacht.
Das klingt ein bisschen so, als wäre das ein Teufelskreis und dass man gar nicht wirklich was dagegen machen könnte.
Naja, ganz so schlimm würde ich das jetzt nicht einschätzen. In unserem Freundeskreis zum Beispiel ist es ja gerade andersrum. Da sind diejenigen, die Fleisch essen, in der absoluten Minderheit und nehmen sehr stark wahr, dass sie aus der Norm fallen. In Berlin gibt es Stadtteile, da fallen Restaurants auf, die nicht überwiegend vegane Gerichte auf der Speisekarte haben. Es wird also normaler, vegan oder vegetarisch zu leben. Und um nicht nur an den injunktiven, sondern auch an den deskriptiven Normen zu rütteln, ist es für uns halt wichtig, Fleischverzicht als normal darzustellen und vorzuleben. Und immer wieder darauf hinzuweisen, dass die Anzahl der VegetarierInnen und VeganerInnen und auch des vegan-vegetarischen Angebots in Restaurants und Supermärkten ganz rasant wächst. Das ist keine Randerscheinung mehr, das kann zur Norm werden.
Ein Song, der das mit den gängigen Normen ein bisschen auf den Kopf stellt, kommt von der niederländischen Veggie-Band Intellectual. Während man sonst ja oft sowas hört wie, ich habe schon auch ein paar Freunde, die vegetarisch leben, nennen Intellectual diesen Song Some of my best friends are meat eaters. Und den hören wir jetzt gleich. Das waren Tokotronic und ihr hört hier gerade Wetchup. Mit mir im Studio ist heute Toshi, die sich aus psychologischer Sicht damit beschäftigt, warum eigentlich noch so viele Menschen Fleisch essen. Wir haben schon gehört, dass ein Problem ist, dass viele gar nicht wirklich über die negativen Konsequenzen der Fleischproduktion Bescheid wissen. Außerdem wird Fleischkonsum eben als das Normale betrachtet, weil die meisten Menschen Fleisch essen. Und daran orientiert man sich. Ein dritter Punkt, den du ausgemacht hast, ist, dass im Fleischkonsum eine soziale Dilemmasituation gesehen werden kann. Und soziale Dilemmasituation, was ist denn damit gemeint?
In der Spieltheorie spricht man von einer sozialen Dilemmasituation, wenn sich das individuelle Interesse und das kollektive Interesse widersprechen. Ich erkläre das jetzt mal an einem Beispiel, weil das versteht man ja sonst verständlicherweise nicht. Du lebst in einer Fünfer-WG und natürlich haben alle fünf ein Interesse daran, dass die Küche einigermaßen ordentlich ist und sich noch sauberes Geschirr im Schrank befindet. Das ist das kollektive Interesse. Jeder will eine einigermaßen saubere Küche haben. Jeder Einzelne hat aber zunächst einmal ein Interesse daran, nicht derjenige zu sein, der den riesigen Stapel an dreckigem Geschirr abwaschen muss. Das ist das individuelle Interesse. Natürlich wollen wir alle, dass unserem Planeten nicht die Ressourcen ausgehen und dass es nicht zur Klimakatastrophe kommt. Kollektives Interesse. Aber warum sollte denn jetzt ich diejenige sein, die sich dafür den Arsch aufreißt, wenn Millionen andere Menschen nichts tun?
Hier beißt sich also die Katze wieder in den Schwanz und das Problem ist, dass so viele andere Fleisch essen.
Ja, und gerade in dem Fall muss man das ja sogar auf der globalen Ebene betrachten, also weltweit. In Deutschland und sogar in den USA sinkt der Fleischkonsum ja mittlerweile. Aber in China und Indien und auch in anderen Entwicklungsländern gibt es einen rasanten Anstieg. Also die fangen ja jetzt gerade erst damit an, so richtig Fleisch zu essen. Und da kann man sich natürlich schon fragen, was bringt es denn, wenn ich kleine Einzelperson da mein Verhalten ändere?
Das mit der kleinen Einzelperson, was bringt es, wenn ich als kleine Einzelperson, diese Argumentation hört man ja tatsächlich öfter, auch bei vielen anderen Themen zu sozialen oder ökologischen Missständen. Aber ein Bereich fällt mir ein, bei dem vermutlich ein Großteil der Bevölkerung sagen würde, dass es eben doch auf jede kleine Einzelperson ankommt, nämlich beim Wählen.
Genau, Wahlen sind ein gutes Beispiel. Vor allem sollte man den Vegetarismus oder Veganismus aber halt nicht als etwas betrachten, das mit Kosten einhergeht. Und diese soziale Dilemmasituation greift ja nur deswegen, weil die Leute meinen, sie hätten Kosten, die andere nicht haben. Sie müssten etwas aufgeben.
Und das ist dann auch schon das vierte Problem, das du nennst. Die Wahrnehmung ist die, dass Vegetarismus oder der Veganismus anstrengend ist und viele Kosten mit sich bringt.
Ja, und das hat ganz viel mit Gewohnheiten zu tun. Die Leute sind es halt gewohnt, Fleisch zu essen. Das läuft einfach so. Darüber muss man sich keine Gedanken machen.
Aber wer seine Ernährung umstellt, muss erst einmal viel lernen. Was kann ich eigentlich kochen? Wo kriege ich die Zutaten her?
Genau. Und außerdem ist da die Angst, dass es kompliziert werden könnte. Freundinnen und die Familie könnten negativ reagieren. Man könnte für andere zur Schwierigkeit, sogar zur Belastung werden. Beispielsweise bei Essenseinladungen. Essen gehen wird plötzlich scheinbar zum Problem.
Und ist es so? Was würdest du sagen?
Ich kenne sehr viele, die gerade in den letzten Jahren jetzt ihre Ernährung in Richtung vegetarisch oder auch vegan umgestellt haben. Und all diese Menschen sehen das heute eigentlich nicht als irgendwas, wo sie verzichtet hätten oder was mit Kosten einherginge, sondern sie sehen es als Gewinn. Natürlich muss man sich zunächst immer mal erst ein bisschen mehr mit der neuen Ernährung auseinandersetzen, als man das vielleicht gewohnt ist. Aber man stellt dann doch ziemlich schnell fest, es macht Spaß. Neues auszuprobieren und kennenzulernen ist ja unheimlich spannend und aufregend. Und auch das Umfeld reagiert heutzutage immer seltener ablehnend und weit häufiger bewundernd. Oder anerkennend zumindest. Das Einkaufen und Essen gehen ist heutzutage auch kein großes Problem mehr. Und wenn man bei Fleischessenden eingeladen ist, bietet man halt einfach an, selbst was Veganes mitzubringen. Dann fällt man niemandem zur Last und macht anderen sogar eine Freude.
Also nochmal zusammengefasst, es ist also wichtig, die Ernährungsumstellung nicht als Verzicht zu betrachten, sondern als Gewinn. Klingt eigentlich ziemlich einfach. Ich finde zum Beispiel, dass das Essen in veganen Restaurants im Durchschnitt eigentlich auch viel origineller und leckerer ist als so in traditionellen Restaurants. Aber gut, die Erfahrung muss man natürlich auch erstmal machen. einer, der aus seiner Begeisterung für Vegetarismus und Tierrechte nie ein Geheimnis gemacht hat, ist Thomas D. Bevor wir gleich zu den letzten beiden Punkten kommen, hören wir ihn jetzt mit dem Bandprojekt Son Goku und dem Titel Crashkurs. Nach Son Goku mit Crashkurs, willkommen zurück bei eurer vegan-vegetarischen Radiosendung Wetchup. Ich bin Svenja, bei mir ist Toshi und wir unterhalten uns gerade darüber, welche psychologischen Faktoren eigentlich dazu führen, dass die meisten Menschen immer noch Fleisch essen, obwohl sie es eigentlich besser wissen könnten. 4 Punkte haben wir schon genannt. Es fehlt an Wissen. Fleischkonsum wird als das Normale betrachtet. Den Fleischkonsum sein zu lassen, das ist eine soziale Dilemmasituation, weil man alleine ja nicht so viel ausrichten kann, wenn alle anderen weiter Fleisch essen. Und eine Ernährungsumstellung birgt scheinbar viele Kosten, weil man seine Gewohnheiten ändern muss. Was für Gründe gibt es denn noch, Toshi?
Der aus meiner Sicht eigentlich zentralste Punkt hat mit dem zu tun, was man in der Sozialpsychologie kognitive Dissonanz nennt. Mit dem Phänomen kann man sowieso unheimlich viel erklären. Das ist so eins meiner sozialpsychologischen Lieblingsphänomene. Kognitive Dissonanz ist das schlechte Gefühl, das wir haben, wenn verschiedene Kognitionen zu einem bestimmten Gegenstand nicht miteinander vereinbar sind.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel hat eine Raucherin die Kognition, boah, ich möchte jetzt so gerne eine Kippe rauchen. Zum anderen hat sie aber auch die Kognition, Rauchen ist total ungesund und steigert mein Krebsrisiko enorm. Das sind jetzt halt zwei Kognitionen, die nicht zusammenpassen und einen unangenehmen Zustand verursachen. Ein anderes Beispiel jetzt in unserem Kontext wäre, wir haben lecker duftendes Hähnchen auf dem Tisch stehen, uns läuft das Wasser förmlich im Mund zusammen und gleichzeitig wissen wir aber, dass dieses Tier vorher auf engstem Raum gelebt hat, Zeit seines Lebens gelitten hat und auf grausamste Art getötet wurde, damit wir es jetzt essen können. Solche kognitive Dissonanz fühlt sich einfach nicht gut an. Menschen versuchen in der Regel, diesen Zustand augenblicklich zu beenden.
Und das Beenden geht wie? Bei den Beispielen könnte man die Dissonanz ja eigentlich einfach damit beenden, dass man mit dem Rauchen aufhört oder in Zukunft kein Hähnchen mehr isst.
Exakt. Die Änderung des Verhaltens ist eine Möglichkeit, den negativen Zustand zu beenden, aber halt blöderweise nur eine Möglichkeit unter vielen und offensichtlich auch diejenige, die scheinbar am meisten Anstrengung erfordert. Mit dem Rauchen aufhören oder dem Fleischessen aufzuhören und damit Gewohnheiten zu ändern, fällt den meisten Menschen halt nicht so leicht, wie Dinge einfach umzudeuten. Kognitive Dissonanz lässt sich nämlich auch reduzieren, indem die negativen Faktoren einfach kleingeredet werden. Man sagt sich zum Beispiel, ach, Hühner sind doch eh ganz dumme Wesen, die spüren doch gar keinen Schmerz, die merken das alles gar nicht, denen macht das nichts aus. Das ist natürlich Schwachsinn, aber viele Leute glauben das tatsächlich. Oder man setzt auf der anderen Seite an und rechtfertigt sein Verhalten damit, dass es unbedingt notwendig ist. Zum Beispiel redet man sich selbst ein, man müsse unbedingt Fleisch essen, weil eine Ernährung ohne Fleisch ja total ungesund sei, weil man dann mangelernährt sei oder was auch immer. Das ist auch Schwachsinn, aber viele glauben es. Und man erfindet sich sozusagen Gründe, warum Fleischessen elementar und das Leid der Tiere andererseits nicht relevant ist. Wir Menschen sind ziemlich gut darin, uns einzureden, wir müssten genau so handeln, wie wir es schon immer getan haben.
Scheint, als wäre es besonders wichtig, sich mit solchen Rechtfertigungsstrategien, weil das ist es ja letztlich genau, eine Rechtfertigungsstrategie, also sich damit auseinanderzusetzen und diese Strategien immer wieder zu entkräften, indem man beispielsweise aufzeigt, dass Hühner Schmerz leiden oder dass Menschen, die kein Fleisch essen, im Durchschnitt vielleicht sogar gesünder sind als solche, die es tun.
Genau, also das ist ein Ansatzpunkt und außerdem kann man durch gezielte Informationen eben auch noch versuchen, so eine starke Dissonanz hervorzurufen, dass die Leute in letzter Konsequenz halt doch ihr Verhalten ändern müssen, um die Dissonanz zu reduzieren. Das ist das klassische Beispiel, das haben wir alle schon zigmal gehört, bei dem Leute beschließen, von heute an vegan zu leben, weil sie sich so einen krassen Film angeguckt haben wie Earthlings zum Beispiel und ihnen dabei halt klar geworden ist, dass sie sowas einfach nicht weiter unterstützen können.
Und dann kam es zur Verhaltensänderung.
Genau.
Okay, kognitive Dissonanz, das war dieses schöne psychologische Wort. Du hast aber noch einen letzten Punkt.
Genau, und hier gibt es auch wieder ein sozialpsychologisches Fremdwort, nämlich Reaktanz. Reaktanz ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das ist eine emotionale Reaktion darauf, dass andere Leute unsere Entscheidungsfreiheit einschränken wollen. Das ist ganz normal, das haben wir alle. Beispiel wieder, wenn die Mutter zu ihrem musikalisch interessierten Kind sagt, du musst jetzt auf jeden Fall Geige lernen, dann sagt das Kind mit großer Wahrscheinlichkeit, nee, jetzt will ich erst recht Schlagzeug spielen. Deswegen hat der Veggie-Day-Vorstoß von den Grünen für so einen Eklat gesorgt. Die Leute fühlen sich bevormundet, die denken, ihnen wird das Fleisch verboten und darauf reagieren sie aggressiv und mit einem noch größeren Bedürfnis nach Fleisch als vorher.
Das klingt so, als könnte Kampagnenarbeit, also Pro-Vegetarismus, Pro-Veganismus-Kampagnenarbeit dadurch also richtig nach hinten losgehen.
Ja, das ist ein ganz, ganz großes Problem von Kampagnenarbeit. Wenn Menschen, denen Fleischkonsum richtig wichtig ist, das Gefühl bekommen, du willst ihnen den Konsum ausreden, dann finden sie Fleisch als Konsequenz nämlich noch wichtiger und toller und essen es mit noch mehr Überzeugung. Das ist eine ganz normale psychologische Reaktion. Und da stecken ganz irrationale Gefühle dahinter, aber irgendwie lässt sich das halt nicht abstellen. Zum Beispiel war ich vor kurzem in einer Jugendherberge, die tollerweise entschieden hat, zum Frühstück nur noch großartige Müslis und selbstgebackene Brötchen, vegane Aufstriche und Käse anzubieten, weil es bei denen so war, dass immer so viel Wurst übrig geblieben ist, dass sie ganz viel davon wegwerfen mussten. Und das ist eine großartige Entscheidung und es fehlt einem auch nichts. Das Frühstück dort ist wirklich auch ohne Wurst einfach großartig und sehr vielfältig. Aber ein, zwei Leute sind da so richtig ausgerastet, weil ihnen angeblich die Entscheidungsfreiheit weggenommen wurde, Wurst zu essen. Es ist aus meiner Sicht total idiotisch. Ich sage ja auch nicht, mir wurde die Entscheidungsfreiheit genommen, zum Frühstück tropische Früchte zu essen, weil die dort keine Ananas und Papayas beim Buffet hatten. Ja? Also wenn man irgendwo hingeht, gibt es natürlich immer eine Vorauswahl. Aber jeder Mensch hat doch dann auch die Freiheit, dann woanders hinzugehen und anders zu konsumieren. Es ist ja niemand gezwungen oder dort gefangen oder wie auch immer. Und gleichzeitig sehen die Leute halt gar nicht, dass wir, die wir vegan leben, in unserer Entscheidungsfreiheit, in Anführungszeichen, meist viel eingeschränkter sind, weil für uns gibt es manchmal überhaupt nichts zu essen, ja, und wir müssen damit dann auch irgendwie umgehen. Und als fleischessende Person kann man ja theoretisch alles essen, wenn man an einem Tag mal was Vegetarisches zu sich nimmt, bringt einen das ja auch nicht um.
Ja, danke Toshi für diese ganzen psychologischen Einsichten. Ich nehme da jetzt mehrere Dinge mit, nämlich, dass es wahrscheinlich wenig bringt, wenn man aggressiv versucht, andere Leute zu überzeugen, sondern es scheint deutlich sinnvoller zu sein, freundlich aufzuklären und vor allem auch vorzuleben, dass Fleischverzicht eben kein Verzicht sein muss, sondern ja ein Gewinn sein kann. Und dass es eigentlich auch recht einfach geht, wenn man sich erstmal ein paar Basics angeeignet hat. Auf der anderen Seite verstehe ich aber natürlich auch, dass man manchmal einfach ein Ventil braucht und seinen Frust über die gesellschaftlichen Verhältnisse rauslassen muss. Und das haben Snapcase in ihrem Song Guilty by Ignorance auch getan. In diesem Lied wird unreflektierter Konsum ganz klar angeprangert. Und dieser Song ist damit leider prädestiniert dafür, Reaktanz hervorzurufen, weil er eben so krass deutliche, anschuldigende Worte findet. Es heißt da drin zum Beispiel, ich übersetze mal einen Teil, und euer blinder Konsum schürt die gesellschaftlichen Feuer der Zerstörung, weil ihr euch nicht darum schert, dass euer Leben Leben stiehlt. Deswegen schaut euch euer leeres Gewissen an, denn Ignoranz ist keine Unschuld. Ihr seid zu Feinden derer geworden, die Opfer der Gier sind. Ja, in der Tat, also sehr direkte Worte, die sich allgemein gegen wildes Konsumieren ohne Rücksicht auf die Folgen wenden, sei es jetzt bei den sogenannten Nutztieren oder in der Textilbranche oder was auch immer, für alle, die also ihren Frust über die gesellschaftlichen Verhältnisse mal rauslassen müssen, spielen wir jetzt Snapcase mit Guilty by Ignorance. So, nachdem wir bei Wetchup die letzten 40 Minuten über die Psychologie des Fleischkonsums gesprochen haben, gibt es jetzt ein veganes Rezept für euch, nämlich für leckere Pakoras.
Wetter.
Rezept des Monats.
Beim Rezept des Monats erklären wir euch diesmal, wie man Gemüse-Pakoras macht. Pakoras sind diese frittierten Köstlichkeiten, die es beim Inder so häufig als Vorspeise gibt. Und das Geheimnis hinter diesem phänomenalen Geschmack ist nicht nur, dass Pakoras frittiert werden, sondern in erster Linie das Kichererbsenmehl. Kichererbsenmehl ist nämlich so vielseitig einsetzbar und lecker, dass es in keinem Küchenschrank fehlen sollte. Für Pakoras könnt ihr das unterschiedlichste Gemüse nehmen und beliebig zusammenstellen. Hauptsache, es schmeckt euch. Geeignet sind zum Beispiel Kartoffeln, Karotten, Spinat, Erbsen, Mais, Blumenkohl, Zucchini oder Paprika. Prinzipiell kann man wie beim Fondue große Stücke im Teig frittieren. Wir empfehlen aber, das Gemüse möglichst klein zu schneiden und Wurzelgemüse sogar zu raspeln. Und so geht's. Ihr mischt eine Tasse Kichererbsenmehl mit einem Teelöffel Kreuzkümmel, einem Teelöffel Koriander, gemahlen, einem halben Teelöffel Backpulver und einem Teelöffel Salz. Werft eine Kombination eurer liebsten Gemüsesorten hinein, zum Beispiel Spinat mit geraspelten Karotten und Kartoffeln oder Erbsen mit klein gehackten Zwiebeln und gebt dann etwa 100 Milliliter Wasser dazu. Rührt dann einen Teig zusammen, der von der Konsistenz dicker als Pfannkuchenteig, aber immer noch flüssig sein sollte. Lasst den Teig dann für 15 Minuten in Frieden ruhen, bevor ihr so viel Öl in einen Topf gießt, dass es etwa 5 cm hoch steht. Sobald das Öl heiß ist, gebt mit einem Löffel kleine Häufchen des Gemüseteigs ins Öl und lasst sie so lange frittieren, bis sie goldbraun sind. Holt sie dann mit einer Schaumkelle aus dem Fett und lasst sie auf Küchenpapier abtropfen. Achtung, probieren ist gefährlich. Insbesondere wenn ihr Gäste habt, sollten nach dem Frittierprozess nämlich noch ein paar Pakoras übrig sein. Aber wenn man einmal damit angefangen hat...
So, das waren gerade Turbostart mit Pennen bei Kluffke. Turbostart waren übrigens gerade auf Tour. Ich habe die letzte Woche in Wiesbaden gesehen und da ging es zu dem Lied ganz schön ab. Die haben mal wieder bewiesen, dass sie echt eine fantastische Liveband sind. Aber zurück zum Thema.
Ja, wir haben eine relativ neue Rubrik, nämlich das Gegenargument. Nochmal das
Gegenargument,
in dem wir Antworten auf Fragen oder Kommentare geben, die VeganerInnen von Fleischessenden häufig hören. Das Gegenargument hat heute natürlich auch ein durch und durch psychologisches Thema, nämlich Schuldgefühle.
Das Gegenargument. Antworten auf Fragen, die Vegis immer wieder gestellt werden.
Es macht einfach keinen Spaß, mit VeganerInnen am Tisch zu sitzen. Die machen einem ständig ein schlechtes Gewissen.
Was ich sehr selten erlebe, dass vegan lebende Menschen versuchen, anderen ein schlechtes Gewissen zu machen. Was ich ständig erlebe, dass nicht vegan lebende Menschen sich selbst ein schlechtes Gewissen machen, wenn sie auf VeganerInnen treffen. Die wenigsten Leute, die auf Tierprodukte verzichten, haben Lust, dieses Thema am Esstisch immer wieder aufs Neue durchzukauen. Denn im Regelfall endet das in unschönen Diskussionen und man will sich ja nicht ständig dafür rechtfertigen müssen, wie man sich ernährt. Ruhe vor dem Thema Veganismus haben wir allerdings selten, wenn wir mit Fleischessenden am Tisch sitzen. Die fühlen sich nämlich häufig schon durch unsere pure Existenz angegriffen oder fühlen sich alleine durch das vegane Essen auf unseren Tellern einem Rechtfertigungsdruck ausgesetzt. Es sind also nicht die VeganerInnen, die einem ständig ein schlechtes Gewissen bereiten. Es ist vielmehr die eigene Erkenntnis, dass ein Verhalten, das man schon immer praktiziert hat, plötzlich in Frage gestellt wird und nicht mehr korrekt sein soll.
Aber dafür können wir doch nichts. Das war unser Gegenargument. Jetzt gibt es ein paar News aus der WEBU-Regionalgruppe WEGI und Bund Ulm in unserem Vorortbericht.
Genau, wir haben nämlich ein veganes Kochkommando gegründet. Leni wird euch das mal ein bisschen genauer erklären.
Nachdem wir uns in der heutigen Sendung die Psychologie des Fleischessens näher betrachtet haben, hat Svenja uns WEGIs ein paar Tipps gegeben, wie wir möglichst effektiv für unsere Sache eintreten können. Wir von WEGI und Bund Ulm versuchen dies zum Beispiel durch Aufklärung, unter anderem mit dieser Radiosendung oder bei Infoständen. Bei diesen bringen wir eigentlich auch immer etwas zum Probieren mitsamt der Rezepte mit, und freuen uns sehr, wenn in Folge auch fleischessende UlmerInnen einfach mal zwischendurch vegan kochen oder backen, weil sie nun wissen, das geht, ist eigentlich ganz einfach und schmeckt auch noch gut. Zwar versuchen wir schon seit langem zu vermitteln, dass die vegane Küche nicht kompliziert ist und wahnsinnig lecker sein kann, aber um den Prozess noch weiter anzustoßen, haben wir uns nun wieder etwas Neues einfallen lassen. Nämlich das vegane Kochkommando. Wir sind 4 junge Frauen, die sehr viel Spaß am Kochen und Backen haben und wir würden gerne in eure Küchen kommen und für euch oder auch mit euch kochen. Das Ganze kann also wie eine Art Essen gehen daheim oder ein privater Kochkurs aussehen. Wir kaufen die Zutaten ein und überlegen uns ein leckeres veganes 3-Gänge-Menü und ihr stellt uns eure Küchen und eure Kochutensilien zur Verfügung. Dafür könnt ihr gerne ein paar Gäste einladen und euch von uns bedienen lassen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch aber auch mit uns in die Küche stellen und dabei einige Basics des veganen Kochens lernen. Das Ganze ist nicht kommerziell ausgerichtet, wir wollen damit also kein Geld verdienen, aber natürlich kommen wir nicht drumherum, eine Aufwandsentschädigung für die eingekauften Zutaten zu erheben. Aber ihr kommt dabei sicherlich günstiger weg als bei einem Restaurantbesuch und müsst nicht mal mehr euer Haus verlassen. Und selbstverständlich wird eure Küche anschließend wieder in ihren Ursprungszustand zurückversetzt und ihr bekommt zusätzlich auch alle Rezepte sowie allgemeine Tipps. Falls ihr mehr wissen wollt, schreibt einfach an ulm@webu.de. Wir freuen uns auf euch und eure Küchen.
Das waren gerade iAnimal mit Complicity. Ihr seid hier bei den letzten Minuten von Wetchup, der vegan-vegetarischen Radiosendung auf FreeFM.
Vor der Musik hat uns Leni gerade im Vorortbericht vom neuen Ulmer veganen Kochkommando berichtet. Das Kochkommando kommt in Person einer oder zweier junger VeganerInnen zu euch nach Hause in die Küche und kocht für euch und eure Gäste oder auch gerne mit euch zusammen, wenn ihr selbst ein bisschen Routine im veganen Kochen gewinnen möchtet. Bei Interesse schreibt einfach an Leni, mich und die anderen Mädels an ulm@webu.de.
Und jetzt zum Abschluss haben wir noch 3 Termintipps für euch. Zum einen ist bald wieder Stammtischzeit von der Ulmer Regionalgruppe des WEBU, WEGI und BUND. Die haben jetzt auch noch ein anderes neues Projekt. Und zwar soll es da künftig alle 2 bis 3 Monate einen Vortrag im Rahmen des monatlichen Stammtischs geben. Und los geht's bereits in 2 Wochen, also beim April-Stammtisch am Dienstag, den 12. April. Da wird Sandro Eiler, Botschafter der Ulmer Foodsharing-Gruppe unter dem Titel Müll, der keiner isst, den keiner isst, die Ursachen und Auswirkungen von Lebensmittelverschwendung beleuchten. Außerdem zeigt er Handlungsmöglichkeiten auf, wie wir alle gegen die immense umweltschädigende Ressourcenverschwendung im Lebensmittelbereich vorgehen können. Hört euch Sandros Vortrag an am Dienstag, den 12. April um 19 Uhr in der Villa Mayo in Neu-Ulm, Kasernstraße 24. Nach dem kurzen Vortrag besteht dann auch die Möglichkeit zu Fragen und Diskussionen. Außerdem gibt es danach ganz in Stammtischmanier, also ganz normale Stammtischmanier, also alle sind eingeladen zu netten Gesprächen, Essen, Trinken und Beisammensein.
Einen weiteren Termintipp wollen wir euch nicht vorenthalten, auch wenn diese Veranstaltung leider ein bisschen weiter weg ist. Bereits zum 4. Mal findet VECMED, der wissenschaftliche Kongress zu Medizin und vegetarischer Ernährung, vom 22. bis 24. April 2016 in Berlin statt. Erstmalig findet diese Konferenz an 3 Tagen statt. Eine Premiere ist dabei die Möglichkeit zum Besuch des Kongresses für die breite Öffentlichkeit am Sonntag, den 24. April. Am Freitag und Samstag ist der Besuch dem medizinischen und wissenschaftlichen Fachpublikum vorbehalten.
Und für die, die sich heute Abend noch mit den gesellschaftlichen Verhältnissen auseinandersetzen wollen, sei noch auf den Film Power to Change, die Energierebellion, hingewiesen. Darin wird das wichtige Thema Energie aufgegriffen und es geht um eine Energiewende von unten. Heute Abend um 19 Uhr im Obscura in Ulm und im Anschluss an den Film steht auch der Regisseur Karl A. Zechner noch für Fragen und Diskussionen zur Verfügung.
Und damit wird es Zeit, dass wir uns für heute von euch verabschieden. Am Mikrofon waren Toshi
und Svenja. Das Sendungskonzept hat sich Toshi ausgedacht. Redaktion Toshi, Leni und Svenja. Ihr habt bald die Gelegenheit, diese Sendung nachzuhören. Wir werden den Podcast einstellen auf www.freefm.de/programm/wetchup. Gebt uns einfach noch ein paar Tage Zeit. Wenn ihr Lust habt, uns eine Rückmeldung zu dieser Sendung zu geben, dann schreibt uns gerne an wetchup@freefm.de.
Ja, und in 4 Wochen könnt ihr wieder mehr von Veg abhören. Dann werden wir uns mit einem Thema befassen, das immer wieder besonders polarisiert, nämlich vegane Kinderernährung und vegan in der Schwangerschaft. Also schaltet ein am 28. April, wie immer von 17 bis 18 Uhr, hier auf Radio Free FM.
Und abschließend haben wir noch ein bisschen Musik mitgebracht von Rise Against, die sich gerne auch mal mit Tierrechte und Umweltdebatten befassen.
Genau, und wir spielen jetzt eine Single, deren Veröffentlichung Rise Against letztes Jahr dazu genutzt haben, sich deutlich gegen die Repression gegenüber Umwelt- und Tierrechtsaktivisten zu positionieren. Der Song heißt The Eco-Terrorist in Me, also der Ökoterrorist in mir. In den USA wird ja tatsächlich von Ökoterrorismus gesprochen. Das heißt, Menschen, die sich für die Umwelt oder für Tierrechte einsetzen, werden dort ziemlich schnell als Terroristinnen klassifiziert. Aber bevor es jetzt wieder heißt, ja, die Amis, ne, hier in Deutschland ist es so viel besser auch nicht. Auch hier sitzen zuhauf Menschen in Gefängnissen, weil sie versucht haben, Castortransporte zu verhindern oder weil sie leidende Tiere aus Ställen befreit haben. All diesen politischen Gefangenen, die dafür bestraft werden, dass sie sich um unseren Planeten scheren und aktiv geworden sind, sprechen wir unsere Solidarität aus und widmen ihnen jetzt Rise Against mit The Eco-Terrorist in Me.